Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jahrzehntelang trafen sich die Friedensaktivisten zu den Ostermärschen auf den Straßen in den Hochzeiten. In den 1980er Jahren schlossen sich Hunderttausende an im Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. Später, nach Ende des Kalten Krieges, zerfledderte die Friedensbewegung ein wenig. Und sie ist natürlich durch den Ukraine-Krieg mehr denn je in der Krise, weil Pazifismus für viele Menschen hier in Deutschland plötzlich keine passende Antwort mehr zu sein scheint auf militärische Invasionen wie diese. Man wird sehen, wie sich das auf die diesjährigen Ostermärsche auswirkt, die natürlich mehr denn je im Zeichen des Krieges stehen. Vor der Sendung habe ich darüber mit der Friedensforscherin Professor Ursula Schröder gesprochen. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schröder, die Forderungen nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen sind bei diesen Protesten an vielen Orten die zentrale Forderung. Finden Sie das überraschend oder bleibt sich die Friedensbewegung da treu?
Das ist nicht überraschend, aber sehr pauschal. Das heißt, Waffenstillstand oder Verhandlungen ohne Vorbedingungen zu fordern, verweist nicht auf die Rolle Russlands als Aggressor und setzt hier auch Aggressor und Opfer der Aggression de facto gleich. Das ist eine schwierige Forderung, die jetzt aber erwartbar war.
Das heißt, Ihnen fehlt da eine Distanzierung von Putin, ja?
Mir fehlt da eine klare Benennung des Angriffskriegs gegenüber der Ukraine als Ursache dieser Situation, in der wir uns befinden, und auch ein Weg, wie man denn zum Frieden kommen soll, weil Waffenstillstände kein neutrales politisches Mittel sind, sondern auch gerne von russischer Seite ausgenutzt werden, wie beispielsweise in Syrien, um wiederum Truppen umzubauen, um wiederum an anderer Stelle erneut zugreifen zu können und zuschlagen zu können.
Wie viel Rückhalt, glauben Sie, haben solche Forderungen? Also ich sag mal, die politische Mehrheit, aber auch die, die sich vielleicht in der medialen Öffentlichkeit zeigt, ist ja eine andere.
Durchaus. Und ich denke nicht, dass diese doch relativ randständige Forderung nach einem direkten, sofortigen Waffenstillstand und den Waffen nieder und manchmal auch Frieden schaffen ohne Waffen, das ist schon eine echte Nische. Das ist eine Nische, die ist auch historisch gewachsen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass sich Menschen auf die Straße stellen, protestieren und Dinge fordern, die gerade unmöglich sind. Aber mir wäre daran gelegen, dass das reflektiert geschieht und dass hier insbesondere auf die Bedingungen eines gerechten Friedens reflektiert werden. Also auf die Frage, wie man auch für die Ukraine einen gerechten Frieden schaffen kann und nicht nur für uns hier in Deutschland.
Wie ist es eigentlich zur Nische geworden? Also ich habe es ja gerade gesagt, es gab Zeiten, in denen Hunderttausende für diesen Slogan Frieden schaffen ohne Waffen auf die Straße gegangen sind.
Das war sicherlich mit dem Ende des Kalten Kriegs bedingt, dass hier eine Phase zu Ende gegangen ist, in der die Friedensbewegung oder die Friedensbewegungen im Plural, das ist ja immer schon eine heterogene Vereinigung gewesen, dass diese rapide an Bedeutung verloren hat und ja auch in den letzten Jahren immer weniger Menschen für die Ostermärsche beispielsweise auf die Straße gegangen sind. Das heißt, die Friedensbewegung hat ein massives Mobilisierungsproblem, insbesondere im Vergleich auch mit der Klimaschutzbewegung.
Aber vielleicht war das auch lange Zeit einfach nicht mehr so ein virulentes Thema. Man musste nicht mehr auf die Straße gehen.
Genau, Frieden war in Europa selbstverständlich geworden oder wurde zumindest so gesehen. Das war sicherlich ein Fehler. Und da ist natürlich auch die Idee davon abhanden gekommen, dass man Frieden erarbeiten muss, dass man Frieden erkämpfen muss und dass man ja auch Frieden manchmal mit Waffengewalt wiederherstellen muss. Und das ist auch noch eine pazifistische Position, dass man Frieden unter ganz bestimmten Bedingungen, die ganz eng gesetzt sind, auch unter Androhung oder Einsatz von Gewalt herstellen kann.
Zuletzt hat man Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer vorgeworfen, sie würden sich mit ihrem Protest mit den rechtsgerichteten prorussischen Gruppen gemein machen. Würden Sie sagen, diese Gefahr besteht auch jetzt bei den Ostermärschen, obgleich man sich ja davon vorher distanziert hat?
Ja, die Ostermärsche sind dezentral organisiert. Das heißt, in unterschiedlichsten Städten gibt es ganz unterschiedliche Aufrufe. Und da ist es schon dazu gekommen, dass beispielsweise in Fulda versucht wird, aus der Querdenker-Szene einen Ostermarsch zu übernehmen. Das heißt, die Gefahr besteht und es muss darum gehen, dass sich die Bewegung und auch die Aufrufenden sehr klar von rechts distanzieren. Das haben einige Teile der Bewegung auch getan.
Ja, es gibt ein anderes Beispiel. In Hamburg hat der DGB und die Linke, beide haben die Teilnahme am Ostermarsch abgesagt. Da gab es Vorfälle aus dem vergangenen Jahr, in denen das wahrscheinlich begründet ist. Müsste eine große Friedensbewegung nicht eigentlich versuchen, einen größeren gemeinsamen Nenner zu finden, als ja so zu zerfleddern?
Natürlich. Und ich glaube, Solidarität mit der Ukraine wäre da schon eine erste Möglichkeit, um sich auf einen größeren gemeinsamen Nenner zu einigen. Im letzten Jahr in Hamburg war die große Friedensdemonstration für die Ukraine ja auch entsprechend mit Fahnen und Plakaten ausgestattet, die eher aus dem pro-ukrainischen Spektrum kamen. Das hat sich im letzten Jahr gedreht. Und da ist auch die Frage, wo sich die Ostermärsche positionieren werden. Vermutlich eher anti-NATO, anti-amerikanisch, wie es historisch in der Tradition der Friedensbewegung auch etwas begründet liegt. Aber das werden wir sehen.
Aber interessant ist doch schon, dass da die Stimmung umgeschwenkt ist. Wenn Sie sagen, letztes Jahr war man da viel eindeutiger pro-ukrainisch. Wie erklären Sie sich das?
Das war nicht die alte Friedensbewegung. Das war eine von Fridays for Future organisierte Großdemonstration in Hamburg. Das waren jüngere Menschen, große Menschengruppen, die da gelaufen sind, zusammen mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Die alte traditionelle Friedensbewegung mobilisiert vergleichsweise traditionell und zieht auch eher ein älteres Publikum an. Und die haben jetzt nicht mehr besonders viel Mobilisierungskraft.
Das ist vielleicht auch eine Erklärung, weshalb jüngere Menschen bei diesen Ostermärschen schon lange nicht mehr zu sehen sind, weil sie ihre eigene Bewegung haben?
Insbesondere im Klimabereich ja. Für die anderen Themen hätten wir uns in der Vergangenheit aus der Friedensforschung heraus gewünscht, dass durchaus für den Frieden auf die Straße gegangen wird, in einer reflektierten Form mit Positionen, die gegebenenfalls auch umsetzbar sind oder die reflektiert nachdenken über Bedingungen des Friedens. Aber das haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht kommt es jetzt ja in der Zukunft, in den kommenden Jahren dazu, dass sich hier auch eine neue Bewegung hinstellt, die verbindet einen reflektierten Umgang mit Frieden und Forderungen für den Frieden mit einer Solidarität für die Ukraine in diesem Fall oder auch mit anderen Staaten, in denen es um Krieg und Konflikt geht.
Wie schauen Sie als Friedensforscherin eigentlich auf die Diskussionen, die hier in Deutschland geführt werden? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man nur pro Waffenlieferung oder kontra Waffenlieferung sein kann, oder?
Ja, vor allem werden die Diskussionen in Deutschland ja sehr lange instrumentenbasiert geführt. Es geht immer nur um diese spezifischen Waffenlieferungen, die ja wichtig sind, die ich auch für richtig halte, aber die nur ein Teil dieser gesamten Geschichte von Friedensförderung und Friedensaufbau sein werden. Die waren aus meiner Sicht alternativlos, aber sich dann mit unterschiedlichen Waffengattungen so lange zu beschäftigen, wenn der deutsche Anteil insbesondere an den unterschiedlichen Waffengattungen, die geschickt werden, doch recht klein war, das fand ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass das mehr diskutiert wird über die politischen Ziele, über die Westbindung der Ukraine in Europa, über den Wiederaufbau der Ukraine, über die zukünftige Rolle Russlands in Europa. Das sind die großen Fragen und über die sollte gestritten werden und auch diskutiert werden.
Warum passiert das nicht?
Ich habe den Eindruck, dass wir sehr im Jetzt festhängen, dass wir nicht so sehr in der Lage sind, als Gesellschaft auch in der Politik über diese Krisensituation hinauszuschauen und längerfristig zu schauen, was sind die Optionen, wo müssen wir eigentlich hinsteuern, auch was ist der Ausblick, die Vision, wenn wir so wollen, in die Deutschland in Europa steuern wird. Und das wird ein vollkommen anderes Deutschland in Europa sein, als wir das kennen.
Wenn eine Friedensbewegung so vielfältig, divers ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, nämlich irgendwie in vielen Städten ganz unterschiedlich aufgestellt und so weiter, dann müsste eine solche Bewegung doch eigentlich auch ein Ort sein, in der man diese Frage vielfältig und divers diskutieren kann, oder?
Ja, das wäre schön. Allerdings ist die Friedensbewegung ja auch schlicht sehr klein. Das ist ja inzwischen keine große politische Masse mehr, die da demonstrieren geht. Das muss in anderen Foren geschehen und auf anderen Bühnen. Das passiert teilweise auch schon eher in Expertinnen, Expertenkreisen. Aber das sind Debatten, die tragen wir aus der Friedensforschung auch gern in die Diskussion ein. Die tragen wir in unserem Standort Hamburg in die Diskussion ein, auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch einer unserer Aufgaben, hier für eine gute, reflektierte Diskussion zu sorgen. Und das machen wir auch gern.
Die Friedensbewegung und die Ostermärsche. Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg.